6, Abvers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, wir danken dir für das Vaterunser. Wir danken dir für diese Wegbeschreibung hinein in das Gebetsleben. Wir danken dir für diese Gesprächsthemen, die du uns hier mit auf den Weg gibst, die wir Gemeinschaft haben können mit dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns durch das Vaterunser begegnen möchtest. Durch jede Zeile dringt Erkenntnis Gottes. Durch jedes Anliegen, durch jedes Teil vom Vaterunser leuchtest du hindurch. Das Vaterunser ist wie ein voller Schwamm. Nur eine kurze Berührung lässt das Wasser nach draußen treten und nur eine kurze Berührung mit dem Vater unser, ein sich auf den Weg machen mit diesem wunderbaren Gebet. Da kommt etwas von deiner Liebe, von der Erkenntnis Gottes, von der Furcht Gottes, von deinem Wesen, von deinem Charakter durch. Vater, wir bitten dich, dass du heute in dieser Predigt zu uns sprichst und zu uns redest, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast. Führe und leite du uns, Geist Gottes. Amen. Genau, heute möchte ich weiß gar nicht genau, welcher Teil heute ist, Teil 6 oder 6 oder sowas. Heute möchte ich mit euch über dieses Gebet in Vers 11 reden. Da heißt es, gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine ganz andere Predigt halten, hatte das auch schon so vorbereitet in meinem Bibelprogramm da und dann jetzt waren wir beim Leiterwochenende in Zagelsdorf und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, dass Gott mir etwas aufs Herz legt bezüglich des täglichen Brotes und dieser Bitte und deshalb geht es heute doch darum. Ich habe 4 Punkte, die ich mit euch teilen möchte und der erste Punkt ist eher eine Frage. Unser tägliches Brot, ein Gebet für uns heute? Fragezeichen. Als ich nämlich darüber nachgedacht hatte, dass ich den nächsten Teil von der Vaterunser-Lehre mache, da kam ich so an, gib uns heute unser tägliches Brot und ich dachte mir so, also irgendwie, wenn man so eine Predigtreihe ankündigt, dann muss man auch irgendwie dabei bleiben und das irgendwie durchziehen. Aber ich dachte mir, muss das jetzt sein? Und das ist irgendwie so langweilig. Und das ist jetzt nicht so unser Thema, unser Alltagsthema, dass wir auch genug zu essen haben oder so. Und deswegen wollte ich das eigentlich umschiffen, zumindest vorerst. Und deswegen liegt auch ganz eindeutig diese Frage auf der Hand, ist das überhaupt ein Gebet für uns? Ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben ernsthaft aus einer Not und aus einem Mangel von Nahrung und Essen gebetet hast, Herr, ich brauche heute das tägliche Brot. Wenn du mich nicht versorgst, habe ich nichts zu essen. Ich habe das noch nie gebetet, in dieser Art und Weise. Gesprochen, die Worte, die haben wir natürlich alle sehr oft. Aber so wirklich aus einer Not für Essen heraus, für Essen zu beten, das habe ich noch nie getan. Unsere Gesellschaft ist dermaßen, wir leben ja in einer Gesellschaft der Völlerei. Wir sind dermaßen übersättigt mit, nicht nur mit dem täglichen Brot, ja, wo wir sagen, okay, damit können wir überleben, sondern wir haben alle möglichen Arten von Brote. Ja, wir haben Luxusartikel, wir können so im in so verschiedenen Supermärkten gibt es dann immer eine Abteilung, da steht dann immer Delikatessen, irgendwie das Besondere. Und dann gibt es besondere Geschäfte, wo man noch hingehen kann, wo man sich das ganz besondere Essen, das ganz besondere Fleisch, die ganz besonderen Früchte, das alles noch holen kann. Und alles ist da in Hülle und Fülle. Und niemand in unserer Gesellschaft, fast niemand, ich habe schon einige Kinder getroffen, die jetzt nicht so viel zu essen hatten, denen die Eltern einfach nichts mitgegeben haben und am Amalie-Dietrich-Platz und die dann die Keksschüsseln leer essen. Da gibt es einige, aber die meisten von uns, wir in unserer Gesellschaft, in unserem Land, in Westeuropa, überhaupt in der westlichen Welt, wir hungern nicht, sondern Essen gibt es genug für alle. Hier. Wir haben sogar so viel Essen, so viel Versorgung in unserer Gesellschaft, dass wir das kiloweise wegschmeißen. Und dass der Preis, das hat ja auch mit der Preisregulierung zu tun, es wird immer mehr produziert, als da ist. Also es wird mit einkalkuliert, wir schmeißen davon dann ein Drittel oder was weiß ich weg, damit der Preis entsprechend günstig bleibt. Also ich kenne mich damit nicht so gut aus, da gibt es Profis, die da das alles durchleuchten können und erklären können. Aber ich hatte noch nie in meinem Leben Mangel an genug zu essen. Und deswegen ist die Frage doch durchaus berechtigt, brauchen wir das Gebet überhaupt? Und ich denke natürlich, dass wir das Gebet brauchen. Ich steige jetzt einfach schon mal ein bisschen in den zweiten Punkt ein, der heißt Abhängigkeit. Abhängigkeit. Denn die Wahrheit ist, dass wir als Menschen in der Hand des Schöpfers sind. Und dass wir von ihm, von seinem Handeln und von seinem Zulassen absolut abhängig sind. Die Propheten haben da ja verschiedene Bilder dafür. Jeremia ist so das berühmteste, das ist ja für mich immer so der Bilderprophet. Spricht der Herr zu ihm und sagt, geh die und die Straße und stell dich mal da an die und die Ecke, an das und das Haus und guck da rein. Und dann macht sich der Prophet auf den Weg und er kommt an das Haus und das ist das Haus des Töpfers. Und der Töpfer macht da ein Gefäß aus Ton und weil es ihm nicht gelungen ist, macht er Patsch und zerschlägt es und zerpammt es neu und fängt nochmal von vorne an. Und dann spricht der Heilige Geist zu Jeremia und sagt, du, wenn der Töpfer das mit seinem Ton machen kann, wenn er ein Gefäß wegtun kann, wenn es ihm nicht gefällt, wie viel mehr kann ich das tun? Ich bin der Töpfer, du bist der Ton. Wir sind abhängig von Gott. Und die meisten Menschen wiegen sich in unserer Gesellschaft, ich komme da noch auf das weltweite Bild zu sprechen, das globale, in unserer Gesellschaft wiegen wir uns in einer Sicherheit, die sehr trügerisch ist. Dass es eine so lange Friedenszeit, eine so lange Zeit des Überflusses, wie seit dem Zweiten Weltkrieg für die BRD besonders und dann noch später für das Vereinigte Deutschland, dass es so eine lange Friedens- und Überflusszeit gibt, ist etwas extrem Außergewöhnliches innerhalb der Weltgeschichte. Und wenn du dich ein bisschen mit Geschichte auskennst, dann weißt du, wie fragil das ist, wie zerbrechlich all diese Dinge sind. Und wir haben da einen kleinen Vorgeschmack ja schon dafür bekommen, letztes Jahr, als das mit der Corona-Pandemie losging und dann das war ja in jedem Land anders, da gab es ja auch so lustige Bilder, was in jedem Land die Mangelware war und bei uns in Deutschland war das Klopapier. Ja. Der Schatz der Deutschen, das wertvollste überhaupt, Klopapier. Und es war so verrückt in dieser Zeit, als diese Beschränkungen losgingen und als der erste Lockdown kam im März 2020 und wir nicht wussten oder niemand von uns wusste ja, wie gefährlich ist Corona überhaupt, ja, was passiert jetzt? Und dann die Politiker kamen und sagten, die Lieferketten bleiben bestehen, es wird keinen Mangel geben, aber die Leute, die haben da nicht drauf gehört. Wir, würde ich sagen, haben da nicht drauf gehört, denn auf einmal kam so eine Urangst in uns auf. Ich könnte zu wenig haben. Ich könnte der Verlierer sein. Und dann sind alle in die Läden reingestürmt und haben alles leer gekauft, besonders das Klopapier. Ich weiß noch, wie ich da lief durchs Kaufland und eine Mutter mit ihrer Tochter, die Tochter saß im Einkaufswagen, die rannte durch den Laden durch und die jubelten, ja, ja. Ich dachte, was ist denn hier los? Und guckte ich um die Ecke, die lief ganz schnell vom, da gab's gerade neues, frisches Klopapier, die lief ganz schnell mit dem Wagen. Das Kind hat, ja, wir haben wieder Klopapier, ja. Und die lief vor an die Kasse schnell nach Hause mit dem Klopapier, weil die keins mehr hatten. Und hat, also das war verrückt. Es ist, jetzt ist es wie ein Traum irgendwie, wie so ein, war das wirklich so krass? Haben wir wirklich so gedacht und gefühlt? Aber ja, das war so. Wir, das Versorgungssystem unserer Nation, unserer Gesellschaft, ist fragil und eine kleine Erschütterung an der einen oder anderen Stelle kann alles zusammenbrechen lassen. Und dann geht es nur noch darum, kriegt der die Klopapierrolle oder krieg ich sie? Und beim Essen war das ja ähnlich, ja, da ich mag ja so Rosinenbrot und da damals gab es noch das Günstige im Kaufland und ich kam an und war alles leer, das ganze Regal leer gekauft, keine Nudeln mehr, keine Tomaten, wie ist das hier, diese gepressten Tomaten oder wie heißt das? Passierte Tomaten, alles leer und da war, was soll ich denn jetzt kaufen? Ja, ich war und dann musste man, ja, ein bisschen Knäckebrot gab es, okay, habe ich das dann genommen und auf einmal war eine Not da. Durch eine Erschütterung und wir haben festgestellt, so stabil ist das alles gar nicht, wie wir uns das ausmalen, wie wir das für selbstverständlich erachten. Wir sind tagtäglich von Gott abhängig. Und auch wenn unsere Schränke jetzt vielleicht noch voll sind, kann das schnell anders werden. Und in der Stunde der Not werden wir gesegnet sein, wenn wir gelernt haben zu beten, Vater, gib uns heute unser täglich Brot. Gib uns heute das, was wir zum Überleben brauchen. Und nicht nur die Versorgungssituation ist ja sehr fragil, es ist alles fragil auf unserem Planeten. Ja, guckt, wie heißt die Insel, wo jetzt dieser Vulkan ausbricht? Auf La Palma, ja. Toller Urlaubsort. Die Insel ist jetzt größer geworden, weil der Vulkan hört nicht auf zu sprühen und so, und die Lava fließt und fließt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gab im 5. Jahrhundert, höchstwahrscheinlich auf Island, einen Vulkanausbruch, der war gigantisch. Und der hat die gesamte nördliche Hemisphäre verdunkelt. Keine Sonne. Die römischen Historiker haben darüber geschrieben und du kannst es sehen in den alten Bäumen, wie die Baumringe in der Zeit ganz, ganz dünn wurden. Und wenn es keine Sonne gibt, wachsen die Pflanzen nicht. Wenn nichts wächst, gibt es keine Ernte. Wenn es keine Ernte gibt, gibt es kein Mehl. Wenn es kein Mehl gibt, gibt es kein Brot. Und dann war die Hungersnot da. Und dann, man hat sich jahrelang gewundert, wie kann das sein, dass in China genauso die Baumringe zur selben Zeit so klein waren wie in Europa. Weil die gesamte nördliche Hemisphäre verdunkelt war. Durch einen Vulkanausbruch. Die Historiker schreiben natürlich der Zorn des Herrn und das Gericht und das Ende der Welt und wie das ja durchaus auch nachvollziehbar ist, wenn man sich in die Gefühlslage der damaligen Menschen reinversetzt. Es ist sehr fragil. Stellt euch mal vor, das würde heute passieren. Alle Solarzellen wären sinnlos. Ja? Ich will jetzt kein Plädoyer für irgendwelche anderen Energie. Es will nicht politisch werden, okay? Wir sind abhängig von Gott. Und wenn er nicht seine Hand über Verschiedenes hält, dann gehen wir zugrunde. Und dann geraten wir in Not. Wenn wir bei uns zu Hause gebetet haben und meine Schwiegereltern waren zu Besuch und dann, wenn wir bei ihnen sind, dann beten wir nicht laut, dann sagen wir, okay, das sind hier die Chefs, wir wollen die jetzt nicht irgendwie vor den Kopf stoßen, dann beten wir so für uns still. Und dann noch die Kinder mal, wollen wir jetzt noch beten? Und dann flüstern wir manchmal noch so ein Gebet am Tisch. Aber wenn wir Besuch bekommen von egal von wem, dann wird bei uns vor dem Essen gebetet und wir danken dem Herrn für alles das, was er uns schenkt und für jeden Bissen, den wir nehmen können. Und fast jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, kam immer, da fangen die an zu lachen. Pah, ihr seid ja blöd. Wie dumm seid ihr nur? Und dann kommen dann so Sprüche, ja, wir wollen auch der Oma danken, die das Essen gemacht hat. Und dann war das, sie können nicht verstehen, dass alles das, was wir haben, was nicht Tod und Verderben und Schlechtes ist, dass es aus der Gnade Gottes kommt und wie abhängig wir sind. Jeder Atemzug, den wir tun, ist eine Gnade Gottes. Niemand von denen, die einen Herzinfarkt haben, die rechnen damit, auch heute habe ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Ich muss schon mal hier mein Notfallpäckchen oder was weiß ich, oder die Notfallnummer bereitlegen, ich habe wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Der kommt plötzlich. Die Not kommt plötzlich. Und dass die Not dich noch nicht ereilt hat, ist ein Akt der Gnade Gottes. Und ist etwas, wofür wir Danke sagen können. Dass du noch nicht zum Matsch gefahren bist durch einen Autounfall. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn du dich in ein Auto setzt, dass du in diesem Auto stirbst. Ne? Dass das nicht passiert ist, ist Gnade. Wir sind abhängig. Drittens. Täglich. Die Versorgung Gottes ist eine tägliche Versorgung. Wir haben jetzt gerade so, Kathi und ich, wir haben so unsere Finanzangelegenheiten so ein bisschen überarbeitet und wir haben uns so abgesichert. Ja, da haben wir so ein Paket, so ein Versicherungspaket und da ist jetzt alles Mögliche drin. Wenn mir das Handy runterfällt und das Glas zersplittert, dann trägt das die Versicherung oder wenn meine Brille kaputt geht oder sowas. So, wir sind abgesichert und am liebsten... Also und wir haben aber nicht jetzt alles genommen, was es gibt. Ja, du kannst ja dich gegenüber alles, gegenüber allem absichern. Ja, wenn der Blitz einschlägt, wenn das Auto dich überfährt, wenn was auch immer, du kannst dich gegen deinen Tod absichern. Ja, du kannst dich absichern auf allen Bereichen und das ist so etwas, was wir, das lieben wir, diese Sicherheit und dieses, ich bin abgesichert. Jesus erzählt dieses Gleichnis von diesem reichen Mann im Lukas Kapitel 17 ist es, glaube ich. Und er sagte, es war ein reicher Mann und er hatte gute Ernte und hatte sehr viel Reichtum. Und dann hat er überlegt, was mache ich jetzt? Ich baue mir Scheunen, also große Scheunen, große Bankkonten. Und ich packe das alles da rein und er sagte, jetzt, meine Seele, kann es dir gut gehen. Jetzt kannst du dich zurücklehnen, jetzt kannst du das Leben genießen, jetzt kannst du dich entspannen. Und Gott wendet sich zu ihm. Also Jesus erzählt, dass Gott dann zu ihm kommt und sagt, du Narr, heute Nacht wird Gott deine Seele von dir fordern. Wem wird gehören, was du gesammelt hast? Die Versorgung Gottes ist nicht eine jährliche, nicht eine monatliche, nicht eine wöchentliche, sondern eine tägliche Versorgung. Wir sagen, Herr, unser monatliches Brot gib uns heute, ja? Einmal so eine Überweisung, einmal sowas auf den Tisch gestellt, das reicht für den ganzen Monat, super. Aber Gott möchte, dass wir beten, unser täglich Brot gib uns heute. Und auch das hat wieder mit der Abhängigkeit zu tun. Dass uns bewusst wird, heute gerade in diesem Moment, nicht für das nächste Jahr, nicht für den nächsten Monat, nicht für dann und wann, sondern jetzt gerade hier, bin ich abhängig von der Versorgung Gottes, dass ich genug habe von dem, was ich brauche, dass meine Familie genug hat von dem, was ich brauche. Du kannst natürlich sagen, der Vater ist der Versorger der Familie. Das steht so in der Bibel. Ach so, okay, aha, das steht in der Bibel. Interessant. Wo steht denn das in der Bibel? Ja, ich mag ja dann immer so Spitzen zu geben, ja, so ein bisschen zu ärgern. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass eher das Gegenteil in der Bibel steht. Ja, wenn du Sprüche 31 liest, die Frau, die arbeitet und versorgt das Haus, ja, die macht die Decken und die Wände und das Essen und das Brot und dann näht die und dann flickt die und dann macht die alles Mögliche. Ja, die versorgt alles. Aber der Mann, was macht der? Der sitzt im Tor, ja. Der lehnt sich zurück und sagt, ich habe so eine wunderbare Frau. Ja, wenn du so eine Frau hast, dann kannst du wirklich dich zurücklehnen und sagen, die macht alles. Ich kann hier einfach sitzen und mit den anderen Tee trinken oder was, oder ein Bier, zum Bier anstoßen beim Stammtisch. Und meine Frau, die macht das alles wunderbar. Und du kriegst irgendwie den Eindruck, dass es eher andersrum ist, ja, dass eher die Frau die Versorgerin der Familie ist. Ich würde sagen, beides ist verkehrt, denn Gott ist der Versorger. Und wenn er dem Mann Gnade schenkt, gesunde Arme und Beine zu haben oder ein gesundes Gehirn, was funktioniert, wenn er ihm Gnade schenkt, dass er ihm einen Mund zum Reden gibt, wenn er ihm Gnade schenkt, dass er Fähigkeiten hat, mit denen er arbeiten kann, dann hat Gott ihn versorgt damit. Dann hat Gott ihn versorgt. Denk doch mal an die Handwerker. Ja? Nehmen wir mal an, Gerd ist Handwerker und eines Tages passiert irgendwas Dummes, irgendwas rollt über seine Hände drüber und die sind verkrüppelt und verstümmelt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Was machst du denn dann noch als Handwerker? Mit dem Mund, mit den Zähnen oder dann ist es vorbei. Gesunde Hände, die Fähigkeit, dass wir arbeiten können, dass wir Geld verdienen können, sind Gnade. Ganz zu schweige von dem System, in dem wir leben, mit Kindergeld und Wohngeld und was weiß ich nicht alles. Und, ja genau, wir waren ja bei der täglichen Versorgung. Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Sowohl geistlich, sowohl auch in der Seele, als auch körperlich, physisch, essen, trinken, was auch immer. Die Corrie ten Boom, die war als junges Mädchen, hat sich ziemlich früh bekehrt und sie war, Corrie ten Boom heißt es ja. Wenn Roche hier wäre, der hätte mich jetzt zurechtgewiesen, dass die Corrie ten Boom heißt, aber Boom klingt irgendwie. Okay, ist egal. Corrie ten Boom, und sie hat mitbekommen, wie viele Menschen leiden, wie vielen Menschen es schlecht geht. Auch das Leid zur Nachfolge von Jesus dazugehört und sie hat Angst bekommen. Und dann ist sie zu ihrem Vater gegangen, Kaspar ten Boom, und hat gefragt, wie soll ich diese Leiden, die noch vor mir liegen, könnt ihr nachlesen in Hiding Place, ein Zufluchtsort. Wie soll ich diese Leiden, die noch vor mir liegen, bestehen? Wie soll ich da durchkommen? Und ihr Vater sagt, wenn ich dich in die Stadt schicke, um das und das zu besorgen und das zu kaufen, wann gebe ich dir dann das Fahrgeld für das Ticket? Und sie sagte, na, an dem Tag, wenn ich fahre. Und dann sagt er, genauso macht es Gott auch mit dir. An dem Tag, wenn du das Geld brauchst, wenn du die Versorgung brauchst, wenn du die innere Kraft brauchst, wenn du das Ausharren brauchst im Leiden, an diesem Tag werde ich da sein und dich versorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und diejenigen, die jetzt in der Zeit des Überflusses, wo wir sagen, die Schränke sind voll, die Regale sind voll, überall, wir schmeißen Essen weg jeden Tag, ja, jetzt in dieser Zeit des Überflusses können wir schon lernen zu beten. Vater, gib uns heute unser täglich Brot. Weil wir nichts haben, sondern weil wir uns das bewusst machen wollen. Es ist eine Gnade. Es ist von Gott geschenkt. Wir haben nichts daran verdient, nichts dafür irgendwie geleistet. Und demjenigen, der das eingeübt hat, der das geprobt hat, dem wird es wesentlich leichter fallen. Warum kriegen Soldaten Training? Warum schickt man die nicht? Warum, ja, zur Zeit von militärischen Konflikten, warum bringt man die nicht raus aus der Schule und raus aufs Schlachtfeld, ja? 2-3 Tage später. Hier ist die Waffe, hier ist das, hier ist jenes. Normalerweise durchlaufen Soldaten, ja, in unserem Land geht das ja 9 Monate, glaube ich, noch, eine Grundausbildung und dann eine Spezialausbildung und dann müssen sie ganz viel lernen und dann üben sie, wie legen sie das Gewehr zusammen auseinander, wie putzt man das, wie baut man einen Unterschlupf, wie versorgt man sich mit Wasser und mit Essen, wenn man im Wald übernachten muss, wie baut man sich da dieses Loch, um sich da reinzulegen und all diese Dinge. Und das lernen die alles vorher. Und weil sie ausgebildet sind, werden sie dann besser bestehen, wenn es ernst wird. Ich habe das gelesen in einem Buch, das heißt, wie heißt es nochmal, Bis das Auge bricht. Und da ging es um einen im Zweiten Weltkrieg, um einen Soldaten der Wehrmacht, und der hat dann gesehen, zu Zeiten des, der hat sehr, sehr lang überlebt, konnte dann natürlich auch ein Buch drüber schreiben, wie er zum Ende hin des Krieges, hat er gesehen, während der Volkssturm einberufen wurde, ja, die 13-, 14-jährigen Jungs und Mädels mit den 70-, 80-jährigen Opas und Omas, die alle, wurde nochmal alles reingeworfen, alles verbraten, und die sind einer nach dem anderen viel, viel schneller gestorben, weil sie nicht ausgebildet waren. Und er schreibt dann in diesem Buch, schreibt er, mir wurde der Wert meiner Ausbildung bewusst. Und wenn wir heute beten, Vater, gib uns heute unser tägliches Brot. Wir brauchen das, dass du uns versorgst. Dann trainieren wir diesen Muskel. Dann lernen wir sind abhängig. Und wenn eines Tages die Zeit der Not kommt, werden wir nicht verzweifelt und vergehen und sagen, jetzt sind wir fertig, sondern wir werden wissen, Gott wird uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Es wird vielleicht anders aussehen, als wir uns das vorstellen, aber er wird uns versorgen. Gerade lese ich ein Buch, das spielt in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Eine furchtbare, schreckliche Zeit in jeder Hinsicht. Ich bin froh, dass ich heute lebe und nicht damals. Eine Zeit, in der Hunger allgegenwärtig und präsent war. Alle haben gehungert, vom Größten bis zum Kleinsten. Ein Volk in der Hungersnot. Wir kennen das nicht, aber das gibt's auch noch heute. Und es ist gar nicht so weit weg. Da will ich jetzt zu Punkt 4 hinkommen. Der vierte Punkt ist, sei eine Gebetserhörung. Sei eine Gebetserhörung. Du kannst ja ein Gebet beten und du kannst die Erhörung eines Gebetes sein. Halleluja, ja. Ist das nicht wunderbar? Gott gebraucht dich, dass das Gebet von einer anderen Person erhört wird. Wir waren ja, wie ich schon vorhin sagte, auf dem Leitertreffen in Zagelsdorf, und am Freitagabend haben wir uns da hingesetzt, und dann saßen wir dann, und dann sagte der Jens Uwe, mit dem wir da gegessen haben, einige von euch kennen ihn, der Thomas kommt gleich noch, der Thomas. Und ich so, ach so, der Thomas hier, der mit dem hier aus dem Vogtland. Ja, ja, genau der. Und ich so, ach ja, da habe ich dann so ein bisschen gesagt, ja, dieses Vogtländische, dieses Singsang, ach, das geht mir immer so ein bisschen auf den Keks. Dieses, wie die immer so reden, ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so ein paar Leute kennt. Ich sag mal, ach, das kann man sich gar nicht anhören. Also das fällt mir immer so ein bisschen schwer. Na, den anderen, denen fällt das Ick und das, weiß nicht, wie die Berliner reden, denen fällt das schwer. Und den meisten fällt natürlich auch mein Sächsisch schwer, aber egal. Und das war jemand, dieser Thomas, den habe ich dort immer schon beim Leitertreffen gesehen, und der hat also einmal diesen Singsang, und dann hat er auch immer so auf eine besondere Art und Weise geredet, wo ich dachte, ach, das ist ja unangenehm, dieser Typ. Und dann beim Lobpreis, wie der sich bewegt und irgendwie so anders, das würde ich nie machen, so wie der das macht. Und es war mir so, innerlich hatte ich so eine Abneigung, ja, und dann kam der an den Tisch, und während wir da so saßen und während wir da redeten, fragte der Jens Uwe den Thomas, Thomas, wie war eigentlich deine Reise in den Libanon? Wie war deine Reise in den Libanon? Und dann fing der Thomas an zu erzählen, und ich denke, wir werden ihn auch demnächst mal hier haben, dass er es uns persönlich erzählen kann, dass er ich mache es nicht ganz die Reihenfolge, wie er es erzählt hat. Er kennt ein Pastoren-Ehepaar, die in der Nähe von Homs, in der Grenzregion von Libyen und vom Libanon und von Syrien, in einem Dorf eine Schule aufgebaut haben. Die Frau kommt, er ist, glaube ich, Libanese, und seine Frau kommt aus Tunesien. Und die hat sich bekehrt in Tunesien durch eine Missionarin. Und diese Missionarin, die kennt der Thomas, und so hat der Thomas die kennengelernt. So, und die Frau war die Tochter eines Imams, und die hat sich bekehrt, und der Imam hat gesagt, wenn ich dich in die Finger krieg, ich ramme eine Eisenstange durch deinen Kopf und häng diese Eisenstange aus. Für alle als Beispiel, was passiert, wenn man sich bekehrt zu Jesus. Und sie musste, keine andere Möglichkeit, musste fliehen. Und die sind dann irgendwie da zusammengekommen und sind dann jetzt in der Nähe von Homs, in dieser Grenzregion, wo so viel Elend und so viel Hunger herrscht. Dann erzählte der Thomas weiter, ja, wir haben akribisch drauf geachtet, dass unsere Koffer kein Gramm zu schwer sind. Und sie hatten nur, weiß ich nicht, ganz, ganz wenig, vielleicht 500 Gramm für sich persönlich, ja, im Handgepäck. Alles andere waren ganz viel Müsli, ganz viel Milchpulver, Riegel, Nutella-Schokolade, alles, was irgendwie Power und Energie gibt. Die ganzen Koffer voll damit, Medikamente, ganz viel Zeug. Und er hat gesagt, er hat geschwitzt, als er da an der Kontrolle war, bei der Gepäckabgabe, weil da teilweise auch Sachen drin waren, die fallen unter das Betäubungsmittelschutzgesetz, also irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche medizinischen Schmerzmittel oder sowas. Und er hat geschwitzt und er kommt und der ist Ende 50 und nutzt seinen Urlaub, um in den Libanon zu fliegen mit zwei vollen Koffern, um eine Gebetserhörung zu sein. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, wie ich über diesen Mann gedacht habe. Und dann hat er erzählt, dass sie da mit dem Flugzeug gelandet sind in Beirut und man kann immer noch die Spuren dieser Explosion sehen, die es da gab vor ein paar Monaten. Die hat ja das ganze Hafengelände zerlegt und er sagt, das ist alles immer noch genauso, wie es nach der Explosion war. Noch ein bisschen plattgewalzt. Die Häuser stehen immer noch offen und da ist nichts passiert und da das ist immer noch alles wie eine Krater, wie eine apokalyptische Kraterlandschaft. Und dann fahren sie dort, sind sie 2 Stunden unterwegs gewesen, um in dieses Dorf zu kommen, nahe der Grenze. Und da haben sie gewohnt in einem Haus wie in einem Rohbau. Ohne Fenster, ohne Fußboden, ohne Elektrizität in dem Sinne. Also es gab schon Strom, aber lag alles offen und dann lagen da die Wasserrohre und da dran verliefen auch die elektrischen Kabel. Und also er sagt, das ist, kannst du dir nicht vorstellen, wie primitiv und wie wenig ausgerüstet die sind. Und was dieser Dienst, den sie da machen, ist, sie fahren mit 2 oder 3 Bussen, fahren sie jeden Morgen und sammeln Kinder ein, Flüchtlingskinder, alles arabisch-syrische Flüchtlingskinder von Familien, die sich das nicht leisten konnten, weitergeschleust zu werden, die aber raus wollten vom Bürgerkrieg, weg vom Bürgerkrieg, die dann irgendwo da gestrandet sind. Und sie sammeln diese Kinder ein. Und dann gibt es jeden Tag 4 oder 5 Stunden Unterricht und eine volle Stunde davon ist immer Evangelisation. Und dann sagen sie, haben sie einen Spruch, er hat uns das vorgemacht, ich habe es arabisch nicht mehr aufgesagt, aber der Papa im Himmel liebt mich. Und das kennen die alle auswendig, da sagen die rauf und runter, die sagen nicht Gott, weil da werden sie wieder bei Allah und da werden sie wieder bei, sagen immer, der Vater im Himmel liebt mich. Und dann werden sie unterrichtet. Und ursprünglich war das so, dass sie ihnen kein Essen geben konnten, weil sie nichts hatten. Und inzwischen hat Gott ihre Gebete erhört und sie können jeder Klasse, es gibt 11 Klassen, sie können jeder Klasse erlauben, einmal zu kochen. Und dann wechseln sie sich Woche für Woche ab, so dass jede Klasse alle 11 Wochen dran ist. Und dann gibt es ein Essen für die Kinder. Und dann zusätzlich gibt es einmal in der Woche einen kleinen Snack. Und ihr könnt euch, also diese Kinder, die haben zu Hause nichts zu essen. Er sagt da, die gehen nach Hause und die haben da nichts zu essen. Und der Libanon ist zerfressen von Korruption, verdorben bis oben hin. Das Ganze, die ganzen Millionen von Drogengeld aus Berlin und Hamburg fließt alles in den Libanon. Und dann bauen sich 3% elitäre Klasse, bauen sich Paläste, Hotels, eins nach dem anderen. Und die kaufen den ganzen Libanon auf. Und die 97% verhungern. Ein Riesenunrecht. Und dieses Ehepaar ist dort und unterrichtet diese Kinder und versucht ihnen zu essen zu geben. Und der Thomas sagte, es fehlt an allem. Es fehlt an allem. Du kannst da Fliesen hinschicken, du kannst da, ja, aber wenn du Fliesen hast, brauchst du irgendwie Zement oder irgendwie sowas, aber für Zement brauchst du wieder Wasser und Wasser gibt's nur ganz selten. Dann brauchen die elektrische Anlagen, dann brauchen die Diesel, ja. Wenn die Diesel nicht haben, dann funktionieren die Busse nicht und dann können die Kinder nicht kommen. Also es fehlt wirklich an allen und es ist also eine unvorstellbare Not. Und mittendrin sind 2 hingegebene Christen, die dort arbeiten. und die ihr Leben dafür hingeben. Und die haben auch Kinder, die dort auch mitleben. Und der Thomas erzählte, wie ihre Tochter, so ein kleines Mädchen, bei ihm da auf dem Schoß sagt, und die sagt immer, oh, I love you, Thomas. I love you, Thomas. I will miss you. Ich werde dich so sehr vermissen. Und die hatten sich voll lieb, und da hat der Thomas gesagt, weißt du was, ich weiß es ihren Namen nicht mehr, wenn ich wiederkomme, werde ich dir was mitbringen. Und du darfst dir wünschen, was du willst. Egal, was das ist. Ich werde es kaufen und für dich mitbringen. Und dann dreht sich das Mädchen zu ihm und sagt, why? Warum? I have everything I need. Ich habe alles, was ich brauche. Und als er das gesagt hat, wir saßen am Tisch und haben geheult, und er war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen wie gewundert, warum interessiert er euch überhaupt oder warum berührt euch das jetzt so? Und ich war da am Heulen und dachte, krass, da gibt es eine riesen Not da draußen. Und wir in unserem europäischen Elfenbeinturm, wir denken, uns geht's gut. Aber genauso wie es dort ist, kann es auch hier sein. Und Gott ruft uns für die Armen, für die Bedürftigen, für diejenigen, die hungern, eine Gebetserhörung zu sein. Und wir waren so bewegt da an dem Tisch, und ich habe danach zu ihm gesagt, du, ich will weiter in Kontakt bleiben, und er hat vor, jetzt sich zu informieren, wie man eventuell es bewerkstelligen kann, einen ganzen Container in den Libanon zu schicken und dahin zu bringen. Und dann den voll zu stopfen mit Hilfsgütern, das macht das Missionswerk auch schon für Nordkorea, regelmäßig da ganze Containerladungen in die Waisenhäuser zu schicken. Und und ich finde das so stark. Und Thomas hat gesagt, wenn du dann dort bist, du stirbst natürlich. Also das ist ja wie Leben im, weiß ich nicht, das ist ja ein unvorstellbar für uns. Der Ärmste in unserem Land, der auf der Straße lebt, hat nicht so eine mangelnde Versorgung wie diese Leute dort. Und Thomas sagte dann, wenn du dann dort bist, musst du dich entscheiden, ich bin jetzt hier. Ja, ich denke nicht mehr an die warme Dusche, wenn überhaupt eine Dusche, ja. Ich denke nicht mehr an meinen Kühlschrank, an das Essen, an einem weiches Bett, an irgendwas. Ich bin jetzt einfach hier. Gott möchte, dass wir Gebetserhörung sind. Und Gott hat so viele Verheißungen in seinem Wort gegeben, hat so viel gesagt in seinem Wort darüber, dass die Gemeinde, dass das Volk Gottes dafür zuständig ist, dass diejenigen, die nichts haben, dass dieser Not abgeholfen wird. Natürlich kann man das immer irgendwie sagen, auf die Tränendrüse drücken und irgendwie dann irgendwie eine Sammlung machen oder was auch immer, aber das hat mich irgendwie so bewegt. Und der Thomas und seine Frau, die wollen jetzt einen Freundeskreis Libanon gründen und da quasi weiter sich investieren, und wieder hin fahren sie, ich glaube im April oder so oder im März fahren sie wieder hin. Ja. Gib uns heute unser tägliches Brot. Lass uns mal noch gemeinsam beten. Vater, wir sehen und wir erkennen das an, dass unsere Versorgungssituation hier in Europa ein Kartenhaus ist. Dass unsere Gesundheit, unser Reichtum, unsere Versorgung, unser Leben fragil ist. Und nur ein kleiner Windhauch, nur ein kleines Zahnrad in einem großen System, was ausfällt, und wir sind in Not. Herr, wir erkennen das in Demut an. Du bist Gott und nicht wir. Du hast uns in der Hand und nicht wir unser eigenes Leben. Du bist derjenige, der die Kontrolle hat. Du bist derjenige, der uns trägt. Nicht wir, Vater. Und auch wir versorgen uns nicht selbst. Nicht wir können das bewerkstelligen, dass wir immer genug haben. Es kommt aus deiner Hand. Vater, schaffe in uns eine neue Dankbarkeit für die einfachen Dinge. Nicht für das neue Auto oder den tollen Urlaub oder das neue Motorrad oder was auch immer, sondern zuallererst, Vater, für die ganz kleinen Dinge, die wir als so selbstverständlich erachten, den Arztbesuch, das Medikament, was wir einnehmen, dass wir den Kühlschrank aufmachen und da genügend zu essen ist. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns leitest und führst und dass du jedem Einzelnen von uns zeigst und auch uns als Gemeinde wieder neu zeigst, wo du uns hingestellt hast, wie zum Beispiel an der Mahl-Dietrich-Platz oder die Verbindung mit Adamastus Hoop, wo du uns hingestellt hast und Verbindungen gegeben hast, dass wir der Not anderer abhelfen können und eine Gebetserhörung sind. Vater, wir wollen nicht abgebrüht sein und irgendwie sagen, ja, das Leid der Welt geht uns nichts an, das ist alles weit weg, wir können nichts machen, das ist eine Lüge. Aber wir wollen auch nicht in Aktionismus verfallen und irgendwie jetzt wild und unkontrolliert sagen, ich irgendwie aus einem schlechten Gewissen heraus, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen von deiner Liebe motiviert sein. Und Weisheit bekommen, wo es gut ist und wann es gut ist, zu helfen. Herr, nimm unsere Herzen, die so kalt sind, und mach sie wieder weich, Herr, in deiner Hand. Für diejenigen, die in Not sind, für diejenigen, die nichts haben. Lass uns Gebetserhörung sein, Vater. Ich bitte dich auch gerade jetzt für den Thomas und seine Frau. Ich bitte dich, Vater, für diesen Pastor und seine Frau im Libanon, dass du sie stärkst im inwendigen Menschen, dass du ihnen Zuversicht schenkst und dass du sie versorgst mit dem täglichen Brot, Herr. Danke, dass wir aus deiner Gnade heraus leben und dass deine Gnade das ist, was uns trägt. Danke, dass wir genießen können, dass das keine Sünde ist, viel zu haben, dass es keine Sünde ist. Aber es ist eine Sünde, nur an sich zu denken. Und so bitten wir dich, dass du uns weich machst im Herzen, dass du uns dankbar machst und dass du uns die Gnade schenkst, selbst eine Gebetserhörung zu sein. Der göttliche Bote, der die Versorgung bringt. Halleluja. Amen.
Wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.